Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus. Amen. Als Wort Gottes lesen und hören wir heute Morgen miteinander aus Lukas, Kapitel 6, die Verse 43 bis 49. Lukas 6, 43 bis 49. Da sagt Jesus, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von den Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauern. Matthäus sagt Sand, der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Kinder, wir feiern den Gottesdienst ja heute auch als Familiengottesdienst. Die Kinder sind ganz besonders eingeladen, mitzudenken. Ich habe auch dann immer wieder mal ein paar Fragen an euch. Das zweite Gleichnis, das Jesus gebraucht, das Gleichnis vom Haus auf dem Fels, ist uns ja allen wohl bekannt. Es gibt dazu auch ein Kinderbewegungslied. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Kennt ihr das? Ein paar kennen es. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Wir sind schon ein bisschen knapp dran, sonst hätten wir es jetzt noch miteinander gesungen, aber im Blick auf die Zeit lassen wir es im Moment mal lieber noch weg. Dabei sind es ja eigentlich zwei Gleichnisse, die wir miteinander gehört haben, zwei Bilder, die Jesus gebraucht. Zunächst redet Jesus vom guten und vom schlechten Baum. Dann redet er vom Haus auf dem Fels und vom Haus auf dem Sand. Wenn er ganz genau hinguckt, dann seht ihr beim Rechten, da hat die Flut unten das Sandfundament weggespült und dann ist klar, wenn unten nichts mehr ist, dann bricht die Geschichte in sich zusammen. Welcher von den beiden Bäumen möchtet ihr denn lieber sein? Habt ihr eine Vorstellung, Jonathan? Der Gute. Aha. Und in welchem von den beiden Häusern möchtet ihr lieber wohnen? Benni, hast du auch eine Vorstellung, ja? In welchem? Auf dem Fels, ich ehrlich gesagt auch. Und seht ihr, da ist der Wille Gottes für euer Leben genau das, was ihr euch selber wünscht. Gott möchte, dass wir ein guter Baum sind. Der Gnassel vollhängt mit guten Früchten, die der Geist Gottes in unserem Leben wirkt. Gott möchte, dass unser Leben wie ein Haus ist auf dem Fels, felsenfest gegründet in ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, im Vertrauen auf sein Wort. Und da gründet die heutige Predigt direkt an das Thema des letzten Sonntags an, Bibeltreu. Da hatten wir miteinander festgestellt, es kommt darauf an, dass wir allem glauben, was geschrieben steht. Damit steht und fällt nicht nur der gesamte Offenbarungsanspruch der Bibel, damit steht und fällt vor allem auch die Zuverlässigkeit aller Verheißungen im Wort Gottes. Nur wer allem glaubt, was geschrieben steht, nicht auszugsweise, sondern allem, der hat sein Haus auf den Fels des Wortes Gottes gebaut und nicht auf den Sand menschlicher Meinungen. Jetzt sagt uns aber die Bibel, von Natur aus sind wir Menschen ein schlechter Baum, beziehungsweise ein Haus, das keinen festen Stand hat. Weiß jemand von euch, warum das so ist? Warum sind wir von Natur aus kein guter Baum, sondern ein schlechter Baum? Da müsst ihr im Alten Testament ganz weit am Anfang der Bibel zurückdenken. Ganz bald, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, Garten Eden. Was ist da passiert, Jonathan? Richtig. Die Eva und dann den Adam sind in Sünde gefallen. Und seit diesem Sündenfall im Garten Eden ist der Mensch von Gott getrennt. Er hat keinen Zugang mehr zum Wasser des Lebens. Deshalb ist er ein verdorrter Baum, wie der links auf dem Bild. Und er vertraut nicht dem Wort Gottes. Deshalb hat sein Lebenshaus kein festes Fundament. So wie das Haus da unten rechts. Es hat keinen Bestand bis in die Ewigkeit hinein. Da ist natürlich die Frage, wie kann ich von einem schlechten, vertrockneten Baum zu einem guten Baum werden? Kann der Mensch das schaffen, wenn er sich selber ordentlich anstrengt, wenn er die Ärmel hochkrempelt und wenn sich der Mensch sagt, ab heute mache ich alles ganz anders. Ab heute werde ich ein super Christ, richtiger Vorzeigechrist. Ich werde mein ganzes Leben so führen, wie es Gott gefällt. Meint er, er schafft das? Ein paar schütteln den Kopf. Jonathan schüttelt auch den Kopf. Nein, das klappt nicht. Das kann gar nicht klappen. Und warum das nicht klappen kann, das sagt uns Jesus am Beispiel von den Bäumen. Da seht ihr einen einheimischen Dornstrauch, einen Schlehdorn. Der blüht im Frühjahr schön weiß und im Herbst hat er auch ganz nette blaue Früchte. Wachsen hier auch. Hat jemand von euch schon mal so eine nette blaue Frucht gegessen, so direkt vom Baum? Ein paar schon? Die sind nicht nur hart, die sind auch kretzesauer. Da zieht euch das Gesicht auf die halbe Größe zusammen. Man kann zwar Likör draus machen oder anderes, aber edles Obst zum Essen ist das wirklich nicht. Also wenn ihr es nicht glaubt, probiert es mal im Herbst. Und jetzt stellt euch vor, da sagt sich eines Tages so ein Schlehdorn, ich hab's satt, immer nur so kleine, harte, saure Früchte zu tragen. Ab sofort trage ich leckere, große, saftige, süße Williams-Christbirnen. Nie mehr so hartes, kleines, saures Zeug, nur noch große, saftige, süße Früchte. Wird das klappen? Garantiert nicht. Warum nicht? Das ist eben nicht das Wesen eines Schlehdorns, dass er süße, saftige Früchte trägt. Das Wesen eines Schlehdorns ist, dass er kleine, harte, saure Schlehen hat. Ein Schlehdorn ist eben kein Birnbaum. Und ein Baum kann nur die Früchte tragen, die seiner Natur entsprechen. Und so sagt die Bibel, ist es auch beim Menschen. Ein Mensch kann in seinem Leben nur die Früchte hervorbringen, die seiner geistlichen Natur entsprechen. Ein Mensch ohne Gott kann unmöglich gute Früchte hervorbringen. Er kann keine Werke tun, die Gott gefallen. Denn der Geist Gottes, durch den allein gute, Gott wohlgefällige Früchte wachsen können, der ist ja gar nicht in ihm. Das kann er ebenso wenig wie ein Dornstrauch dadurch, dass er sich am Riemen reißt, gute Vorsätze fasst, auf einmal köstliche Williams-Christbirnen tragen kann. Aber an einem Menschen, der zu Gott gehört, an dem werden solche Früchte ganz selbstverständlich wachsen. Das ist sein Wesen. Er gehört ja zu Gott. Gottes Geist ist in ihm und durch den Geist Gottes bringt er notwendigerweise solche Früchte hervor. Nun aber ist also die Frage, wie kann ich und wie kann aus einem Menschen ohne Gott ein Mensch mit Gott werden, der gute Früchte trägt, weil der Geist Gottes in ihm wohnt. Darauf gibt Jesus die Antwort in Vers 47. Er sagt, jeder kann ein guter Baum werden, einer, dessen Lebenshaus felsenfest gegründet ist. Ist nicht großartig. Jesus sagt, jeder kann es werden. Er sagt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und den Grund auf Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Jetzt muss ich euch sagen, ich habe dieses Gleichnis natürlich schon oft gelesen, schon von Jugend an, als ich zum Glauben gekommen war und die Bibel angefangen habe zu lesen und auch als Beispiel im Religionsunterricht und anderswo habe ich es verwendet. Aber ich muss gestehen, die Kernaussage dieses Gleichnisses ist mir erst vor einigen Jahren aufgegangen, was wirklich der Knackpunkt an dieser Sache ist. Was macht den Unterschied aus zwischen diesen beiden Häusern? Was hat der eine Häuslesbauer richtig gemacht und der andere falsch? In der Regel verstehen wir das Gleichnis so: Wer ist der, der sein Haus auf Sand, auf den Fels baute? Jeder darf mit antworten. Ist keine Fangfrage. Die Antwort, wie wir es wahrscheinlich in der Regel kennen, ist auch nicht ganz falsch. Ich denke nur, sie trifft den Punkt nicht ganz genau. In der Regel gehen wir davon aus, das ist der Gläubige, der sein Haus auf Fels baute. Das ist der, der Jesus und seinem Wort vertraut, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Und der, der das Haus auf Sand gebaut hat, das ist der Ungläubige, der Jesus und seinem Wort nicht vertraut, der Jesus sein Leben nicht anvertraut hat. So hatte ich das Gleichnis bis vor wenigen Jahren auch verstanden, dass Jesus hier vom Gläubigen und vom Gottlosen redet. Wenn man das so auslegt, dann liegt man sicher nicht prinzipiell falsch. Aber es ist die Frage, ist das wirklich genau das, was Jesus hier sagt? Sehen wir miteinander genau hin, was die beiden gemeinsam haben, die beiden Häuslesbauer, und wo der entscheidende Unterschied wirklich liegt. Jesus sagt, drei Dinge sind nötig, ich habe es rot hervorgehoben, drei Dinge sind nötig, dass er ein guter Baum sein könnte, ein Mensch, dessen Lebenshaus felsenfest gegründet ist. Erstens, dass er zu mir kommt. Zweitens, und meine Worte hört. Aber das ist noch nicht alles. Was sagt Jesus, muss als drittes dazukommen? Jetzt sind die im Vorteil, die schon lesen können. Jonathan kann lesen. Und sie tut. Jesus sagt, es genügt nicht, wenn ihr meine Worte hört. Es genügt nicht, dass ihr sie theoretisch annehmt und bejaht. Es ist wichtig, dass ihr sie auch tut. Dass ihr so lebt, wie ich es euch gesagt habe. Warum ist das so wichtig? Überlegen wir mal, wie nennen Sie Jesus? Wer ist Jesus? Wie bezeichnen Sie ihn? Kleiner Tipp, was steht da vorne neben dem Kreuz? Kann einer lesen? Kann aus dem Jonathan noch einer lesen? Ja, da hinten meldet sich ganz mutig einer. Lies mal ganz laut, damit es alle hören. Rechts neben dem Kreuz, siehst du da diese etwas kunstvollen Buchstaben, rechts neben dem Kreuz. Rechts ist immer da, wo der Daumen links ist. Genau. Kyrios ist Jesus Christus. Jetzt hat das Ding einen Haken, Kyrios ist griechisch. Das wissen wahrscheinlich jetzt nur die Erwachsenen, was das denn heißt. Fragen wir mal die Erwachsenen, ob die auch was wissen. Ja, die sollen heute Morgen auch mitdenken. Wer von den Erwachsenen kann uns sagen, was Kyrios heißt? Herr, genau. Herr ist Jesus Christus. Das steht da vorne rechts neben dem Kreuz. Herr ist Jesus Christus. Und was ein Herr ist, das wisst ihr auch. Was kennzeichnet einen Herrn? Was tut der? Im Unterschied zum Diener. Der herrscht. Der ist der Chef. Der sagt, wo es lang geht, der befiehlt. Das ist das Wesen des Herrn. Und genau darum geht's. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut doch nicht, was ich euch sage. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Wenn ihr mich wirklich als euren Herrn und Heiland angenommen habt, dann tut doch, was ich sage. Dann richtet ihr euer Leben nach meinem Wort aus. Wenn ihr mich aber nur Herr nennt und nicht tut, was ich euch sage, dann nehmt ihr mich und mein Wort in Wirklichkeit ja gar nicht ernst. Dann behandelt er mich nicht wie einen Herrn, sondern wie einen Hanswurst. Denkt er, dass das dem Herrn gefällt, dem allmächtigen Gott, wenn man ihn wie einen Hanswurst behandelt? Nein, mit Sicherheit nicht. Und jetzt sehen wir, wo der Unterschied liegt zwischen dem Klugen, der sein Haus auf den Fels baute, und dem Narren, der sein Lebenshaus in den Sand gesetzt hat. Beide kamen zu Jesus. Beide haben sein Wort gehört und auch einen dritten Schritt scheinen beide getan zu haben. Beide haben dieses Wort angenommen und haben ihr geistliches Lebenshaus auf das Wort Jesu hin gebaut, denn beide nennen Jesus ihren Herrn. Dass Jesus solche Leute meint, zeigt schon allein die Stelle von der Parallelstelle in Matthäus 7. Da steht sie nämlich in der Bergpredigt. Und an wen richtet Jesus die ganze Bergpredigt? An die Jünger, nicht an die Heiden, nicht an irgendwelche Gottlosen. Wir lesen am Anfang der Bergpredigt, Jesus rief die Jünger zu sich und spricht zu ihnen, den Jüngern, sagt er dieses Gleichnis. Und wir sehen es bestätigt, beide nennen Jesus ihren Herrn. Der zweite Häuslesbauer ist nicht einfach der Ungläubige und Gottlose. Der zweite ist auch einer, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ich habe das Wort Glauben deutlich in Anführungszeichen gesetzt. Aber er meint's. Die anderen meinen es wahrscheinlich auch. Und damit, liebe Brüder und Schwestern, rückt uns dieses Gleichnis ganz dicht auf die Pelle. Auch der zweite Häuslesbauer hat sein Lebenshaus auf das Wort und den Namen Jesu gebaut. Aber was man dem zweiten Haus nicht ansieht, es hat kein festes Fundament. Es mag 4 Stockwerke hoch sein, mit Giebeln und Erkern verziert, die reinste Luxusvilla, mit 7 Bädern und Swimmingpool, alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Aber beim Bau wurde nicht tief hinuntergegraben, nicht bis auf den Fels. Es ist ein Haus, in dem vielleicht ein prächtiger, aber oberflächlicher Glaube wohnt. Von außen kann man den Mangel oft nicht sehen. Hoch angesehene Männer und Frauen in Kirche und Gemeinde, nicht nur einfache Gemeindeglieder oder leitende Brüder, auch Pfarrer, Pastoren, Bischöfe, Starevangelisten und Bekenntniskämpfer können in solchen Häusern wohnen. Es können prächtige Glaubenshäuser sein, die geistlich wahnsinnig viel hermachen, wo viele vorbeigehen und sagen, was muss da für ein Mann Gottes drin wohnen in einem solchen Glaubenshaus? Gewaltige christliche Wundertäter können dabei sein. Es ist interessant, ich habe mir überlegt, ob ich die Stelle als Lesung nehme, habe mich dann für die andere entschieden. Matthäus 7, 22 folgender sagt Jesus direkt in unserem Zusammenhang. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Es waren Wundertäter. Die haben prophetische Worte im Namen Gottes ausgesprochen und die Dinge sind vielleicht sogar eingetroffen. Die haben Kranke geheilt, Wunder vollbracht, Dämonen ausgetrieben. Bestreitet Jesus alles nicht? Haben sie alles getan im Namen Jesu? Und Jesus sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Interessant, das Schlusswort, ihr Übeltäter. Das ist genau der Punkt, worauf es ankommt. Sie haben das Üble getan, nicht das Gute. Wo liegt der Mangel? Der Glaubensgehorsam fehlt. Da habe ich es mal gegenübergestellt. Den Klugen oben und den weniger Klugen, den Narren, unten den Törichten. Der Narr hat sich bekehrt ohne tiefgründige Veränderung seines Lebens. Der Kluge, der kommt nicht nur zu Jesus, der hört nicht nur, der tut, was Jesus sagt. Er wurde durch den Heiligen Geist wirklich erneuert. Er ist nicht nur oberflächlich, sondern in seinem innersten Wesen vom bösen Baum zum guten Baum geworden. Der Narr hat auch mit Jesus angefangen. Er kam, er hörte. Er baute sein Lebenshaus auf den Namen des Herrn und nennt Jesus Herrn. Er ist bereit, bis zu einem gewissen Maß sein Leben Jesus anzuvertrauen. Aber er ist nicht bereit, sein Leben ganz und gar Gott auszuliefern. Jesus will er wohl als Heiland haben, in den Himmel will er schon kommen. Aber er ist nicht bereit, Jesus als seinen Herrn anzuerkennen. Befürchte, liebe Geschwister, dass etliches von dem, was heute an christlichen Aufbrüchen, an Gemeindewachstum etc. um die Welt geht, in die Kategorie dieses zweiten Hausbaus gehört. Es ist schön, wenn Tausende, ja wenn Millionen Menschen zum Glauben kommen, wenn Millionen neuer geistlicher Häuser entstehen. Wer wünscht sich das nicht? Aber besser ein Haus, das im Glaubensgehorsam in die Tiefe gebaut ist und auf den Fels Jesus Christus festgegründet ist, als eine Million Häuser, die in oberflächlicher Bekehrung in die Breite gebaut sind. Denn wenn die Flut kommt, die Stunde der Bewährung, dann fallen sie um wie die Fliegen. Und Jesus wird ihnen am Tage des Gerichts sagen, ich habe euch nie gekannt. Liebe Brüder und Schwestern, Lasst uns unser eigenes Haus prüfen. Hat unser Glaube das feste Fundament des Gehorsams? Das ist die ganz ernste Frage immer wieder an uns. Nennen wir Jesus nur unseren Herrn oder tun wir auch, was er sagt? Ist er wirklich der Herr, der Chef unseres Lebens? Oder gehe ich im frommen Gewand meine eigenen Wege? In vielen christlichen Gemeinden und Gruppen sieht es so schlimm aus, wird so lieblos und unbrüderlich miteinander umgegangen, auch in Ehen und Familien von Christen, weil es am Glaubensgehorsam fehlt, weil es fehlt an der tiefgründigen Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und damit dürfen wir uns nicht abfinden. Wir müssen uns nicht damit abfinden und wir dürfen uns auch nicht damit abfinden. Lasst uns unseren Tag, liebe Geschwister, damit beginnen, dass wir ihn morgens, wenn wir die Augen aufmachen, ganz bewusst in die Hände Jesu legen. Dass wir morgens, vielleicht noch bevor wir die Füße aus dem Bett stellen, beten und sagen, Herr, führe mich heute nach deinem Willen. Lass mich tun, was dir gefällt und bewahre mich an diesem Tag vor eigenen Wegen. Und lasst uns am Abend prüfen, was hat an diesem Tag meinem Herrn nicht gefallen? Womit habe ich ihn traurig gemacht? Was hat seinen Segen für mein Leben und auch für meine Gemeinde gehindert? Was braucht Buße und Vergebung? Schenke der Herr, dass sich unser Haus als fest gegründet erweist. Denn dann steht's ganz gewiss unter dem Segen Gottes und unter der Verheißung, etwa von Psalm 1, Vers 3, da heißt's, von dem, der Lust hat zum Gesetz des Herrn, der Gottes Wort gerne hört und tut, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Solche möchten wir doch alle sein. Wachsende, zur Ehre Gottes fruchttragende Bäume. Wenn wir Gottes Wort hören und tun, dann werden wir es durch seine Kraft auch ganz gewiss sein. Wir haben die Verheißung. Amen.